Herzlich willkommen zum GWG-Podcast Zugewandt, dem Interview-Podcast der Gesellschaft für personenzentrierte Psychotherapie und Beratung. Mein Name ist Jennifer Angersbach und ich spreche hier im Wechsel mit meiner Kollegin Elena Winter jedes Mal mit unterschiedlichen GWG-Mitgliedern, und zwar über das, wofür die GWG steht, den personenzentrierten Ansatz. Und dazu gehört, dass wir uns vor allem darüber unterhalten, was Beziehungen ausmacht und trägt. Aber natürlich auch über das, was Beziehungen häufig so schwierig macht. Wir sprechen über Beziehungen in Form von Partnerschaften und Familien, Beziehungen im Berufsleben und auch über die Beziehung zu uns selbst und zu der Welt, in der wir leben. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Zugewandt, jetzt nach einer längeren Pause. Ich habe mir wieder zwei Gäste eingeladen für unsere Folge zur Heilpädagogik, und zwar Dr. Gisela Erdin. Sie hat sich in ihrer beruflichen Laufbahn schon früh für Menschen mit Unterstützungsbedarf stark gemacht. Nach ihrer Ausbildung und Station in verschiedenen Schweizer Einrichtungen, darunter das Humanushaus und der Eckhardthof, wo sie in betreuender und in leitender Position tätig war, arbeitete sie die letzten 11 Jahre als Dozentin für Heilpädagogik und psychosozialer Beratung an der Alanus-Hochschule in Mannheim. Zusätzlich bildet sie weiterhin Fachkräfte weiter und berät Einzelpersonen, Familien und Teams in sozialpädagogischen und heilpädagogischen Einrichtungen. Marien Krause ist staatlich geprüfte Logopädin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie arbeitet in eigener Praxis in Wandlitz bei Berlin, und durch ihre Qualifikation in der personenzentrierten Beratung und Psychotherapie für Kinder und Jugendliche unterstützt sie ihre KlientInnen und Klienten vor allem darin, Kommunikationsbarrieren zu überwinden und ihre individuelle Persönlichkeit zu entwickeln und zu entfalten. Als Kursleiterin der GWG trägt Marien Krause maßgeblich zur Aus- und Weiterbildung von Fachkräften bei, die sich der Unterstützung und Inklusion von Menschen mit besonderen Bedürfnissen widmen. Hallo, ihr beide. Ihr habt ja eine Weiterbildung konzipiert, und zwar die personenzentrierte Beratung mit Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten, ihren Familien und Assistierenden. Was war der Anlass für euch, diese Weiterbildung zu konzipieren und jetzt auch anzubieten?
Ja, auch erst ein Hallo an euch beide von mir und an unser Publikum natürlich. Also, in der Heilpädagogik bin ich wirklich schon sehr lange tätig und eher so zufällig dahin gekommen.
Genau.
Und also ich habe mit der Praxis angefangen, war erst ungelernt in der Betreuung tätig und habe dann eine Ausbildung in Heilpädagogik gemacht und Psychologie und Soziologie. Das habe ich studiert. Und dann, das ist aber eher, also da gibt es ganz viel Wissen, das ich auch hilfreich finde. Und trotzdem hat mir was gefehlt und da bin ich eben vielleicht auch eher zufällig in diese Beratung, Ausbildung der GWG gekommen. Habe mir aber schon Verschiedenes angeguckt und das hat mir einfach am besten gefallen. Also diese Verbindung finde ich einfach sehr hilfreich.
Und jetzt praktisch etwas konzipiert, was du dir damals für dich gerne gewünscht hättest, wenn ich das so raushöre. Also erstmal als ungelernte Kraft in der Betreuung, dann zufällig in die Heilpädagogik gerutscht. Und jetzt habt ihr ja gemeinsam diese Weiterbildung konzipiert. Und das ist einfach etwas, was du auch vermisst hast in früheren Jahren, als du angefangen hast, in dem Bereich zu arbeiten.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Also ich habe ja diese beiden Ausbildungen getrennt gemacht. Und ich finde eben, dass das sich sehr gut ergänzt. Also in Heilpädagogik ist ja eigentlich so was Interdisziplinäres, wo soziologisches, psychologisches und pädagogisches Wissen zusammenkommt, wie man den Menschen besser versteht. Da gibt es wirklich viel Hilfreiches, aber was für die Heilpädagogik auch sehr grundlegend ist, ist die Begegnung mit dem anderen Menschen herzustellen. Die ist oft erschwert Und da lernt man in der personenzentrierten Beratung ganz viele hilfreiche Methoden, diese Begegnung herzustellen. Und das ist für mich grundlegend.
Marien, wie bist du denn zu dieser Konzeption der Weiterbildung gekommen? Kanntest du oder kennst du Gisela schon länger? Wer hat eigentlich den Anstoß gegeben oder was war dein Anlass, diese Weiterbildung zu konzipieren und dich dafür zu engagieren?
Ja, erstmal hallo auch und an alle und Dankeschön auch für die Einladung zu dem Podcast. Freue ich mich sehr, auch jetzt darüber zu sprechen. Ja, Gisela und ich kennen uns aus der GWG, aus unserer Delegiertentätigkeit, und sie hat mich eingeladen, mit ihr zusammen Wochenende zu verbringen, mit Studentinnen auch aus der Hochschule, dort Weiterbildung zu geben. Und das hat so wunderbar, haben wir uns ergänzt. Und dann kam es eben zu deiner Anfrage, Gisela, ne? Zu dieser Weiterbildung. Das ist ja dein Konzept. Ja. Und das hat bei mir offene Türen eingerannt, muss ich sagen. Weil ich, also es gibt Konzepte für Kinder und Jugendliche im personenzentrierten Bereich. Es gibt personenzentrierte Beratungs- und Therapiekonzepte für Erwachsene, eben zum Teil auch auf so spezifisch Störungsbilder zugeschnitten. Und ich finde aber, es gibt noch kein personenzentriertes Konzept für die Arbeit mit Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung. Und wir nennen das eben Entwicklungsbesonderheiten. Und eben speziell für die, die keine, kaum oder so eingeschränkte Möglichkeiten haben, sich mitzuteilen, sich zu zeigen, was sie denken, fühlen, wollen. Ja? Und auch die Menschen haben ein Recht auf Teilhabe, auf selbstbestimmtes Leben. Und bei uns geht es eben darum, das, was wir vermitteln, ist, wie erreiche ich diesen Menschen da vor mir, der sich nicht so gut mitteilen kann? Wie komme ich mit ihm in Kontakt? Wie kann ich ihm zuhören, wenn er doch gar nicht spricht? Ja, also wie kann ich erspüren, sehen, schlussfolgern, was er sich jetzt wünscht, was das Bedürfnis ist? Also, und das findet in Einrichtungen wirklich nur bedingt statt, manchmal, weil das Wissen fehlt, die Kompetenzen dazu, wo Menschen mit Behinderungen oder Entwicklungsbesonderheiten betreut werden, in WGs, Werkstätten. Aber auch für die Familien ist das oft schwierig. Und das möchte ich mit Gisela zusammen den Teilnehmenden vermitteln, wie das geht. Und das kann man in keinem Buch lesen, ehrlich gesagt. Also darauf gibt unsere Weiterbildung wirklich Antworten, finde ich jedenfalls.
Genau, also diese Verbindung, die gibt es nicht. Es gibt das Wissen zur Heilpädagogik oder das Wissen zur Beratung oder zur Psychodynamik in Teams oder in der Betreuungssituation. Aber diese Verbindung gibt es so noch, ich glaube wirklich noch nirgends. Und das ist irgendwie sehr besonders wichtig, weil es gibt besonders viele Missverständnisse. Entweder weil jemand gar nicht spricht oder weil er halt Besonderheiten hat, dann, oder die Besonderheiten stehen so im Vordergrund, dass vergessen wird, dass der Klient auch ein ganz normaler Mensch ist mit den gleichen Bedürfnissen wie alle anderen Menschen auch. Oder die Individualität wurde sehr lange zu wenig gesehen. Und das hat sich jetzt verbessert mit der Behindertenrechtskonvention. Also das hat sich verbessert mit der Behindertenrechtskonvention. Und da hat sich wirklich viel getan. Trotzdem, also gibt es sehr viel Angst in diesem Umfeld, und das, denke ich, hängt mit diesem Beziehungsabbruch zusammen. Vielleicht erzähle ich ganz konkret, wie ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Also als ich am Eckarthof gearbeitet habe, da gab es einmal einen Mann, der ging die Treppen runter und hat die anderen alle auf die Seite geschoben und die sind runtergefallen. Und alle hatten Angst, dass sie die Treppen runtergeschmissen werden von ihm. Und das hat er aber nur in seiner Aufregung getan. Und diese Angst macht es aber so, dass dann die Begegnung noch schwieriger ist. Also die Menschen ziehen sich zurück. Und das habe ich einfach in der personenzentrierten Beratung gelernt, wie diese Begegnung wiederhergestellt wird. Und damals haben wir das Konzept wirklich umgestellt und versucht, dass mit jedem Menschen eine Sprache gefunden wird und ein gegenseitiges Verständnis hergestellt wird. Durch das Gespräch, durch Nachfragen auch. Und damit konnte diese Angst überwunden werden. Vorher hieß der ist gewalttätig, nachher hieß es, die und die Situation bringt ihn in Aufregung und dann muss er alleine hinausgehen dürfen und sich beruhigen dürfen. Also manchmal sind das gar nicht so ganz schwierige Sachen, aber man muss wissen, verstehen, was braucht der andere.
Das heißt, ihr habt beide relativ viele Missverständnisse in eurer Arbeit beobachten können. Marien, du hast vorhin so zusammengefasst, wie soll ich denn jemandem zuhören? Wie soll ich denn jemanden verstehen, der die Sprache, die ich gewohnt bin, nicht spricht? Und Gisela, du hast jetzt noch mal ein Beispiel gebracht von dem Mann, der andere die Treppe runtergeschubst hat. Es wirkte eher wie ein Akt der Gewalttätigkeit, was natürlich zu Verunsicherung, zu Angst sorgt. Und eigentlich war er lediglich missverstanden. Und sobald man ihn versteht, wie das letztendlich in der personenzentrierten Beratung ja oft ist, unabhängig, ob jetzt Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten oder Menschen ohne diese Entwicklungsbesonderheiten. Sobald wir etwas verstehen, können wir es viel leichter annehmen, akzeptieren und dann verändert sich etwas. Und genau das wollt ihr letztendlich jetzt mit eurer Weiterbildung sowohl Menschen, die in dem Berufsfeld der Heilpädagogik arbeiten, als auch aber den Familien ermöglichen, nämlich eine Sprache finden und ein Verständnis schaffen für Menschen, die aufgrund ihrer Entwicklungsbesonderheiten oft verkannt worden und missverstanden worden sind. So.
Genau, ja. Da hat man lang versucht, Symptome einfach abzugewöhnen. Aber die Symptome, die sogenannten Symptome, die erzählen einem was. Also bei diesem Mann, er ist aufgeregt und er muss sich bewegen dürfen und kann sich dadurch beruhigen. Also, aber es gibt halt ganz Unterschiedliches und das muss man verstehen. Deswegen diese Kombination Heilpädagogik und Beratung.
Und die Idee dabei ist, dass wir natürlich nicht akzeptieren, dass dieser Mann die Menschen herunterschubst, sondern das im Vorfeld zu erkennen und diese Affekte regulieren zu lernen, ne, darauf eingehen zu können. Darum geht es natürlich auch. Und dann ist es für beide Seiten oder für alle Seiten ein Gewinn fürs Miteinander. Also ich sehe das auch, dass dieses Begegnung herstellen ist das Vorrangige. Wie kann das gehen? Über empathisches Mitschwingen, wohlwollende Akzeptanz auch, Körperhaltung beobachten lernen, Körperspannung erfassen als Ausdruck. Also Symptome sind dann ein Ausdruck von etwas, Gisela, wie du gesagt hast, ne? Also die wollen verstanden werden, die haben eine Bedeutung und die sind nicht nur ein Problem, sondern ein Ausdruck von etwas. Und dazu ist es aber wichtig, dass die Menschen, die die anderen betreuen oder mit ihnen zusammenleben, auch im Hintergrund Wissen haben. Zum Beispiel, dass jemand mit kognitiven Einschränkungen oder reduzierten Fähigkeiten eben auch nur bedingt sich Wörter merken kann. Also drei Wortsätze sind hilfreich, ja, oder nur fünf Wörter vielleicht. Und das will geübt werden, jedenfalls ich musste das üben, auch schwierige oder komplexere Dinge in wirklich ganz einfacher Sprache oder in leichter Sprache auch zu formulieren, passend für denjenigen, dass der auch mein Beziehungsangebot verstehen kann.
Ja, genau. Und was vielleicht dabei doch auch schwierig ist, also die einen Menschen brauchen genau das, was jetzt Maren erzählt hat. Und andere Menschen, zum Teil Menschen mit Autismus, die wollen gerade nur anspruchsvolle Gespräche führen. Das kenne ich dann eben auch. Und die haben manchmal sehr auffälliges Verhalten nach außen hin und werden dann total unterschätzt. wie klug sie eigentlich sind. Und diese Heilpädagogik umfasst eigentlich Menschen, die sehr, sehr unterschiedlich sein können. Manche haben eine sehr gut entwickelte Kognition und langweilen sich dann, wenn man zu einfach mit ihnen spricht. Und andere haben eine sehr gute Gefühlsempfindung und verstehen ganz viel. Aber das Gespräch muss mit einfachen Worten oder einem kleineren Wortschatz geführt werden. Und diese Einstellung, die müssen wir leisten. Und da ist natürlich diese Empathie, die im personenzentrierten Ansatz gelehrt wird, sehr wichtig, aber auch Hintergrundwissen.
Und ich möchte das auch nochmal unterstreichen. Ich finde diesen Satz, den ihr beide angesprochen habt, so schön. Die Symptome, die erzählen uns etwas. Die gilt es also nicht wegzumachen, sondern da gilt es hinzuhören. Und jetzt wurde auch nochmal so deutlich, dass eben die Art der Kommunikation auf ganz verschiedenen Ebenen stattfinden kann. Manchmal ist es eher emotionaler Natur, das heißt, die Menschen spüren ganz, ganz viel, haben aber nicht zwingend die Sprache, sodass man sie vielleicht verkennt und denkt, naja, der versteht eh nichts. Und dabei bekommen diese Menschen unglaublich viel mit. Und andere Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten, die sind durchaus anspruchsvoll und genießen anspruchsvolle Kommunikation und haben vielleicht auf einer anderen Ebene Schwierigkeiten, Dinge zu verstehen. Und in eurer Weiterbildung wollt ihr über all diese verschiedenen Kommunikationskanäle aufklären und vor allem Symptome verstehen, also sämtliche Symptome, die es da eben gehen kann und auch darüber aufklären, sodass es den Menschen nochmal leichter fällt, selbst wenn einem die Sprache fehlt oder wenn es am Anfang schwierig ist, sehr kurze Drei-Wortsätze zu formulieren, da auch mit ein bisschen mehr Geduld diese Menschen zu begleiten, aber auch Geduld sich selbst gegenüber. Denn Marien, du hast es angesprochen, du hast da auch lange für gebraucht, das tatsächlich dann umzusetzen, weil wir eben andere Art der Kommunikation gewohnt sind.
So ist es, ne? Also wir sprechen sehr viel in Bildern, also wie, das geht mir auf den Zeiger und denken wir, was für ein Zeiger denn? Ja, oder also wir sprechen unglaublich viel in Bildern. Das ist mir in der Zusammenarbeit mit autistischen Menschen erst aufgefallen, wie oft ich Bilder verwende in meiner Sprache. Das ist für solche Menschen wenig hilfreich. Aber auch sogenannte irgendwie welche Füllwörter, ja, sogenannte irgendwie welche, das sind einfach Wörter ohne Aussage. Die füllen den Satz und besetzen eigentlich nur das auditive Gedächtnis der anderen, ne, Person. Und dann bleibt ein Schlüsselwortverständnis übrig und meistens nur das letzte Wort. Ja, also auch wie, du sollst nicht ziehen, dann bleibt ziehen übrig und das Nicht geht vielleicht verloren. Und dann passiert genau das Gegenteil. Und also das sind so Missverständnisse als Beispiel nur, ne, die eben auf sprachlicher Ebene stattfinden könnten. Ja, und es, also für mich geht es auch darum, zu vermitteln, dass wir auf die allgemeine Erscheinung auch achten, des anderen, die Wirkung an sich, diese nonverbalen Signale wie Körperspannung, Körperhaltung, Blick, Mimik, die Gestik, auch die Dynamik der Bewegungen und Handlungen beachten, auch mal innehalten. Eine Starre ist ja auch ein Ausdruck von Spannung oder innehalten kann auch sein, ein Prozess, der gerade innen stattfindet, ne? Dass wir da nicht so reingrätschen, Schweigen auch beachten oder so eine sogenannte Affektlaute, wie so und Lachen und sowas, ne? Das sind alles so Dinge, die mit einfließen zu der gesprochenen Sprache denn. Oder auch Gerüche, ne? Welche Gerüche gehen jetzt von dem anderen aus? Stressbedingt oder wie ist die Körperhygiene oder ist ganz viel Verdauung und ja, da und Aufregung, das spielt alles mit rein, darum, worüber wird sonst eigentlich wenig gesprochen, finde ich. Auch die Vitalzeichen, Atemfrequenz, Puls ist manchmal am Hals sichtbar, ne? Dann Blässe oder Röte, kalte Hände oder Schwitzen oder überhaupt der Bewusstseinszustand, die Wachheit, die Vigilanz. Also sehr viel, was in die Kommunikation mit einfließt, wo wir Informationen bekommen und das einbinden können.
Also genau, es gibt immer eine Sprache und es kann immer eine Kommunikation entstehen, aber dazu braucht es auch die Haltung, also die innere Haltung, sich wirklich zu interessieren für den anderen Menschen und wirklich zuzuhören. Also ganz am Anfang von meinem Berufsleben, wo ich ja wirklich noch ganz wenig wusste, da musste ich ganz schnell sogar die Gruppenleitung übernehmen, weil es da einen Wechsel gab. Und da war ein Mann, der immer also das Geschirr vom Tisch gefegt hat und Tische umgeworfen, sehr wild manchmal war. Und damals wurde ihm dann verboten, seine Eltern am Wochenende zu besuchen. Und ich fand das, also ich konnte das gar nicht nachvollziehen. Ich war auch natürlich noch ein bisschen naiv. Aber das Erste, was mich der Mann gefragt hat, war: Verbietest du mir das auch, wenn ich was Schlechtes getan habe? Und da habe ich gesagt: Nein, das werde ich nie, nie tun. Ich weiß, das ist für dich wichtig und deswegen darfst du deine Eltern regelmäßig besuchen und ich werde dich damit niemals bestrafen. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, warum machst du das denn? Wie oder wie passiert das? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin dann aufgeregt. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, und warum bist du aufgeregt? Oder kannst du das vorher sagen, wenn du aufgeregt bist? Ja, das kann er schon sagen. Und dann habe ich ihn gefragt, was würde dir denn sonst helfen? Also dieses ganz normale Gespräch, das wird so oft vergessen, weil diese Symptome störend sind. Natürlich sind die störend, können unglaublich belastend sein. Aber also es braucht diese andere Haltung, den Menschen verstehen zu wollen und ihn auch zu fragen. Und der konnte mir wirklich sehr gut erklären, wie er sich auch anders reagieren kann und zur Ruhe kommen kann. Und das ist tatsächlich kein einziges Mal bei mir vorgekommen, dass er die Tische umgeworfen hat und das Geschirr am Boden geschmissen hat. Nur weil ich halt aufmerksam war. Ich habe ihn dann auch manchmal gefragt, bist du jetzt aufgeregt? Dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, und gut, kannst jetzt in dein Zimmer gehen und dich beruhigen. Also es gehört schon auch Beobachtung dazu, aber es braucht so eine andere innere Haltung. Und die Haltung ist wirklich zuhören wollen und wirklich verstehen wollen. Und selbst wenn es dann aufs erste Mal nicht klappt, das Verstehen, selbst, also das entspannt schon so die Situation, weil das einfach was Schönes ist, wenn jemand anders einen verstehen möchte. Also das kennen wir ja eigentlich auch aus unserem Leben.
Mich hat das ganz zu Beginn, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es gesagt hat. Ich glaube, Gisela, du warst das. Du hast sowas gesagt wie, ja, wir vergessen ganz oft die Individualität bei Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten. Die werden dann in eine Schublade gesteckt und dann sind die so und dann werden gewisse Dinge gar nicht hinterfragt. Ja, dann wirft er halt mit Tellern. Ja, dann schubst er halt Menschen runter. Dann müssen wir halt aufpassen, dass er irgendwie nicht alleine mit wem auch immer ist. Und als du das gerade so erzählt hast, ja, ich habe den dann einfach mal gefragt, warum er das macht. Und da dachte ich auch, also ich habe so eine richtige Gänsehaut bekommen und ich dachte, ja genau, das ist personenzentriert. Neugierig, verstehen wollen, beobachten und irgendwie dieses bedingungslos positiv Zugewandte. Also voller Akzeptanz. Es wird sicherlich irgendeinen Grund geben. Und vielleicht gibt es sogar eine Alternative zu dem Verhalten, wodurch sich andere gestört fühlen. Und dieser junge Mann, der hatte auch Alternativen. Aber bisher brauchte er auf diese Alternativen nicht zurückgreifen, weil es war scheinbar ja für alle irgendwie, es wurde geduldet, er wurde ein Stück weit aufgegeben. Der schmeißt halt das Geschirr runter. Ja, gut.
Ja, das hat mit Etikettierung zu tun, ne? Der ist halt behindert. Fertig. Und Punkt. Ja, aber das ist doch keine Form der Begegnung. Also für das Miteinander. Und es hat auch irgendwie sehr wenig mit Lebensqualität zu tun, finde ich. Und darum geht es natürlich auch. Ich meine, wir alle sind, also ich bin auch nicht frei von Etikettierungen. Also da hätte ich ja einen Heiligenschein. Ich arbeite dran, aber es ist noch, glaube ich, ein Stück hin, bis der da hinkommt. Also da wach zu bleiben auch für die eigenen Bewertungen, das ist ja ein lebenslanger Übungsweg, den wir in der personenzentrierten Haltung eben auch gehen, der Lebensweise. Und das bezieht sich auch darauf. Und dass Mitarbeiter auch ihre Kolleginnen und Kollegen ein bisschen einladen, dazu in diese Richtung mal zu denken und zu fühlen, das ist auch Teil der Weiterbildung.
Also durchaus nicht nur für die Menschen, die daran teilnehmen, die Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren und Wissen anzueignen, eine Haltung zu erlernen, sondern eben da auch selber nochmal Argumente zu bekommen, die man ja, die man letztendlich dann sehr gut verbreiten kann und durch diese Haltung, die dann vielleicht auch in den Institutionen nochmal auf andere KollegInnen abfärbt.
Ganz genau, so sehe ich das auch. Das ist also manchmal auch mit Widerstand zu rechnen, weil es natürlich jeden aus der Komfortzone holt. Ich bin natürlich gefragt, aus meinem Alltagstrott rauszukommen. Jetzt muss ich noch dies und jenes machen. Es ist Personalmangel aller Orten und trotzdem kann immer noch mal ein anderer Blickwinkel eingenommen werden, ein Verstehen wollen. Und es erleichtert doch auch das Miteinander. Es erschwert es doch nicht bloß. Man kommt sonst so schnell in so ein Konkurrenzhandeln, ne? Ich mache das, der macht das, dann, ne, schaukelt sich die Spannung so hoch.
Genau, es gibt ganz oft in Institutionen, dass es so einen Teufelskreis gibt, wo sich das so hochschaukelt und die Mitarbeiter sagen dann, ja, man muss ja Grenzen setzen, ich kann mir nicht alles gefallen lassen. Und das stimmt ja einerseits schon, aber warum schaukelt sich das so hoch? Und das hat einerseits schon mit dem Verstehen zu tun. Es gibt wirklich Verhaltensweise, wo man länger braucht, dass man das versteht. Und da finde ich halt Supervision und auch Fallbesprechungen sehr gut, wo der Mitarbeiter eben Unterstützung bekommt, wie könnte man so ein Verhalten verstehen. Und es braucht eben dieses innerlich still werden und so eine, ich nenne das professionelle Empathie. Also diese Situationen sind oft mit sehr viel Betroffenheit und Aufregung und Angst und Wut verbunden. Und dann fällt es uns halt schwer, innerlich nochmal still zu werden und dem anderen zuzuhören und ihn wirklich aus seiner Perspektive verstehen zu wollen. Und also das ist mir auch wichtig, dass die Teilnehmerinnen von unserer Weiterbildung auch dafür Methoden zur Hand bekommen, wie das ganze Team sich beruhigen kann und dadurch wieder eingehen kann auf den Klienten.
Also es geht in der Weiterbildung nicht ausschließlich darum, eine Haltung gegenüber den Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten einzunehmen und da verschiedene Sprachen kennenzulernen, sondern eben auch um sowas wie Selbstfürsorge, wenn man in diesem Bereich arbeitet.
Also diese Selbstfürsorge oder Psychohygiene ist sehr elementar, um selber lange stabil und gesund zu bleiben, ne? Um nicht reaktiv zu werden, nicht überladen, überlastet zu sein, immer wieder eigene Pausen zu haben, Austausch mit anderen, Wege zu finden für konflikthafte Situationen oder auch Freude zu teilen, wenn was gut geklappt hat. Das wird ja oft vergessen. Also, dass man eine Team-Einstiegsrunde nicht beginnt, was war schwierig, was ist euer Problem, worüber wollt ihr reden, sondern auch mal zu sagen, was waren Erfolge der letzten Woche, wo waren gute Situationen, ne, um auch diesen Teil zu stärken. Also ich finde auch diese Wechselwirkung zu verstehen zwischen Verhalten von den zu Betreuenden oder zu Begleitenden oder von einzelnen Betreuenden oder Pädagoginnen, je nach Arbeitsbereich, und den Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten, diese Beziehung zwischen diesen Personen, dass es da auch Wechselwirkung gibt zum gesamten Team, wenn es ein Team gibt. Ja, also, dass die Spannung sich auch auf die ganze Teamdynamik übertragen können oder sich widerspiegeln. Und das zu erfassen, zu verstehen, zu erkennen und auch besprechen zu können, das soll auch Teil in dieser Weiterbildung sein.
Genau, also das ist ja im personenzentrierten Ansatz so grundlegend. Also wir gucken auf den Menschen, auf den anderen, aber wir gucken auch, was passiert in der Beziehung zwischen uns. Und die ist eben sehr oft sehr emotional. Also die kann auch eben schön emotional sein. Also da gibt es ganz berührende Momente, wo ganz viel passiert, wo man nicht für möglich gehalten hat. Und das kann, also da kann man schon sehr dankbar sein auch, was es doch für riesige Entwicklungsschritte gibt oder auch, also wie viel man zurückbekommt von Menschen mit einer Entwicklungsbesonderheit. Aber dieses Emotionale ist auch schwierig, deswegen spreche ich oft von professioneller Empathie. Es ist nicht, dass man einfach betroffen ist, es ist auch kein Mitleid, weil der andere vielleicht ein schwieriges Leben hat, sondern es ist wirklich dieses, den anderen Menschen verstehen zu wollen. Und da auch eine gewisse Sachlichkeit sogar und sich nicht anstecken lassen von Angst oder Wut oder Emotionen.
Ja, so Lebensbiografien der Menschen, die wir begleiten, sind ja oft auch durchaus sehr dramatisch und können dann auch sehr mitnehmen. Oder auch wenn in WGs zum Beispiel, wenn die Leute sich jeden Tag begegnen, dann wird das sehr alltäglich eben. Und auch da zu verstehen, dass ich auch diese als Obhaltung beibehalte, das braucht schon auch eine sehr große Wachsamkeit, finde ich.
Ja, also dramatisch kann es sehr, sehr sein. Also ich habe zum Beispiel jemand gekannt, der war also viele, viele Jahre die ganze Nacht angebunden und tagsüber die Hände immer zusammengebunden. Und dann werde ich immer gefragt, ja, sind diese Methoden auch für diese sogenannten Schwerstbehinderten möglich? Und dann sage ich immer, für dies ist es am allerwichtigsten. Also, weil das sich wirklich verändern kann. Wir haben das wirklich geschafft, dass er überhaupt nicht mehr angebunden war und alleine auf dem Gelände sich bewegen konnte. Und das, also das klappt mir dann manchmal nicht, aber das ist wirklich da, nur dadurch, dass man einerseits versteht, was braucht er, damit er genug Halt hat und nicht sich an den Kopf schlägt, wie er das gemacht hat. Und das andere ist eben diese Begegnung herzustellen und dem Menschen auch zuzutrauen, dass er wirklich eine eigene Persönlichkeit ist und nicht von uns irgendwie zu was gemacht werden muss.
Auch dass da eine Entwicklung möglich ist, also eine Aktualisierungstendenz bei allen Menschen, auch bei denen. Also ich denke auch an einen Mann, da habe ich in einer Werkstatt für behinderte Menschen angefangen, mit ihm Sprachtherapie durchzuführen. Da war der so knapp 50 Jahre alt, jemand mit Trisomie 21. Der saß in der Werkstatt im Flur, hat sein Genital entblößt und Fäkalworte gesprochen. Das war seine Kommunikation, seine Art, Kontakt aufzunehmen. Und keiner von seinen Kollegen und Kolleginnen wollte natürlich mit ihm zu tun haben. Also der war sehr isoliert. Und dann habe ich angefangen, im Einzelsetting mit ihm ein Sprachverständnis zu entwickeln. Dann fing er an, auch sich mitzuteilen, Sprachrhythmus zu trainieren. Also lang die Rede, kurzer Sinn, über eine Dauer von circa 7 Jahren, einmal die Woche 45 Minuten, was nicht viel ist, aber eben über die Dauer, hat er eine Kommunikationsfähigkeit entwickelt, hat mit mir hat mir Komplimente gemacht. Wenn wir zuerst Tee kochen waren, sagte er zu meinem, sah mein Pullover und sagte, schick. Oder wir saßen im Zimmer dann und guckten aus dem Fenster, blauer Himmel, Wetter. Sag ich, ja, es ist wunderschöner blauer Himmel. Ja, also mit seinen reduzierten, einfachen Worten hat er eigeninitiativ ein Gespräch angefangen. Und was für ein Unterschied zu dem, was vorher war. Und das Verhalten trat dann auch nicht mehr auf. Das war dann weg. Also das sind wirklich Geschenke für diesen Mann, aber auch vor allen Dingen auch für mich, muss ich jetzt sagen. Das sind wunderbare Momente und ich denke, ja, es lohnt sich doch so sehr für
Und
ihn.
das, was ihr beide jetzt so zusammengefasst habt, also da wird ja auch noch mal diese personenzentrierte Haltung. Oft ist da ja auch bei uns Menschen, die personenzentriert arbeiten, das ist immer mit so einem Staunen verbunden, was plötzlich möglich wird in der Begegnung, wenn sie personenzentriert gestaltet ist. Und auf einmal sieht man eben die Entwicklungstendenz, die Selbstaktualisierungstendenz. Was passiert, wenn wir Menschen gewisse Dinge zumuten, ihnen etwas zutrauen, dass aus diesem Vertrauen, was sie von außen bekommen, so ein Selbstvertrauen wächst und sich etwas verändert. Und was ich auch in den Erfolgsgeschichten, die ihr hier beide, Marien und Gisela, schildert, es ist so unglaublich wohltuend, wie unaufgeregt ihr davon erzählt und auch auf diese Menschen zugegangen seid. Also, das muss man sich ja wirklich noch mal kurz vorstellen. Das ist ja nicht, da habe ich nur mal eben gefragt. Nein, da ist dieser Mann, der erstmal gewalttätig wirkt und Menschen die Treppe runterschubst. Da ist dieser junge Mensch, der das Geschirr durch die Gegend schmeißt. Da ist dieser Mann, der sein Geschlechtsteil entblößt und Schimpfworte von sich lässt. Und da erstmal dieses Vertrauen in die Entwicklungstendenz auch aufzubringen, das nicht zu bewerten, nicht abzuwerten, sondern trotzdem eine Beziehung anzubieten. Und was dann eigentlich möglich ist, wie erfüllend dann auch ist, was man da nochmal rausholen kann oder was sich da plötzlich entwickeln und entfalten kann. Und das ist letztendlich etwas, was Haltung bedeutet. Das ist eben keine Technik oder Methode, die wir im Personenzentrierten anwenden. Und da habe ich jetzt noch mal eine Frage zu. Wenn jetzt hier jemand zuhört, in dem Bereich arbeitet oder vielleicht soziale Arbeit studiert und noch unsicher ist, in welchem Bereich er eintauchen möchte, ist eure Weiterbildung etwas, was man im Anschluss an die Beraterweiterbildung macht, oder kann man auch innerhalb eurer Weiterbildung die personenzentrierte Haltung verinnerlichen und lernen?
Also unsere Weiterbildung richtet sich eigentlich an Menschen, die schon in der sozialen Arbeit oder in der Heilpädagogik oder in der Pädagogik arbeiten, die eigentlich schon eine Grundausbildung haben und die Beraterseite dazu lernen möchten, also diese personenzentrierte Beratung sich erarbeiten möchten. Und die halt in ihrem Berufsfeld entweder integrieren oder sich auch selbstständig machen wollen als in der Beratung für Klienten, also die in die Beratung kommen. Das wird noch viel zu wenig angeboten, glaube ich. Und aber auch für Familien oder eben auch Menschen, die als Assistent in der Betreuung arbeiten. Genau. Also zu unserem vorhergehenden Thema würde ich da eben auch sagen, was so grundlegend ist und was es so schwierig macht, ist, dass wir in dieser Beziehung sehr stark mit unseren eigenen Ängsten und Erleben oder auch unterdrückter Wut oder Trauer konfrontiert werden. Die Schwierigkeit liegt manchmal nicht im Klient, sondern auch in uns. Also weil diese Begegnungen, wie jetzt Maren erzählt hat, wenn jemand sein Geschlechtsteil zeigt, das berührt ja auch unsere Scham und unsere Ängste und unsere Sexualität. Und vielleicht hat es auch gar nichts mit Sexualität zu tun, sondern er wollte nur, dass mal jemand sich mit ihm unterhält. vielleicht war es nur eine ungeschickte Kontaktaufnahme, wer weiß. Das ist ja dann im Einzelfall ganz unterschiedlich. Aber diese Weiterbildung tut auch diesen Anteil der Selbsterfahrung ernst nehmen.
Ja, das sehe ich auch so, dass wir die Teilnehmenden dabei begleiten, den Mut aufzubringen, sich selbst zu begegnen, den eigenen Unsicherheiten und Ängsten, dass die eben auch genannt werden dürfen. Also wir wollen ja auch innerhalb der Weiterbildung den personenzentrierten Ansatz leben, vermitteln, so sein, sodass ich die Erfahrung gemacht habe, da auch der Mut besteht, sich mitzuteilen, auch die peinlichen Angelegenheiten auch mal offenlegen zu dürfen, weil die eben nicht abgewertet werden von uns.
Genau, also es ist nicht nur eine Vermittlung von technischen Methoden, sicher auch aktiv zuhören zum Beispiel, das finde ich immer noch die wunderbarste Methode überhaupt, die eigentlich mir aus ganz vielen Schwierigkeiten herausgeholfen hat. Aber das muss man eben erleben, dass das hilfreich ist. Man kann sich das oft nicht vorstellen, dass nur zuhören hilft, dass der andere und die gesamte Situation sich beruhigt.
Und auch die Nähe-Distanz-Regulierung. Das heißt, wie viel Nähe oder wie viel Distanz braucht denn der andere und wie viel Nähe kann ich zulassen, wie viel Distanz brauche ich als Begleiterin? Das ist ja auch wichtig, dass wir uns da gegenseitig einschwingen aufeinander und das auch gestalten miteinander und nicht übergriffig. Ja, von beiden Seiten nicht übergriffig.
Aber ich sage dann nicht, der andere ist mir zu klebrig, sondern ich sage dann, und glaubt es auch. Also ich brauche, für mich ist es wichtig, diese Distanz zu haben. Für mich ist es unangenehm. Also all diese Begegnungen haben eine unglaubliche Chance, sich selber weiterzuentwickeln und sich mit den eigenen Schwierigkeiten auseinanderzusetzen. Ja,
ja, es hinterfragt auch unsere eigenen Werte, die wir mitbringen, die wir gelernt haben und übernommen haben. Welche will ich behalten und welche könnte ich eigentlich auch mal ein bisschen lockern oder mir neu gestalten, damit sie mit meinem Erleben mehr übereinstimmen. Dass ich also mein inneres Erleben, was dann vielleicht zutage tritt, das bisher noch nicht Gehörte, nicht Gesagte, nicht Gefühlte, jetzt plötzlich in der Konfrontation mit einem Menschen, der sich anders verhält als üblich, zutage tritt, wie kann ich denn meine bisherigen Werte da so zusammenbringen fürs Miteinander? Also beispielsweise habe ich ein Mädchen, das ist, tritt ganz häufig auf, das hat eine starke geistige Behinderung, also mit 10, 11 keine verbalen Wörter, aber eine Kommunikation entwickelt. Und die leckt halt meine Balkontür an, die Scheibe. Die wird von oben bis unten, ja, also oral einfach mit Spucke voll gesabbert, sage ich jetzt mal so, wie es ist. Und also das kann manche Leute auch sagen, oh, das ist aber so eklig, das halte ich gar nicht aus, ich will das nicht. Und meine Grenze ist halt, ja, die Instrumente sollen nicht mit Spucke voll gesabbert werden, da soll kein Speichel rein, da sage ich Mund, nein. Ja, so jetzt in vereinfachter Sprache oder auch mit längeren Sätzen. Und an der Scheibe ist das für mich okay. Die kann ich putzen, dann ist die sauber und fertig. Oder auch desinfizieren. Also jetzt mal als konkretes Beispiel. Ne? Das, oder auch dieses, manchmal will man geküsst werden von den Leuten. Also das lasse ich nicht zu, das ist meine Grenze. Das finde ich, das geht gar nicht für mich. Aber manchmal so ein Drücken am Körper ist stimmig und passend. Ja, aber ich passe da sehr genau auf, eben auf diese Nähe und Distanz.
Diese Podcast-Folge neigt sich ja jetzt schon langsam dem Ende zu. Und ich finde es ganz spannend, wie viele einzelne Säulen im Rahmen eurer Weiterbildung dann auch da gerade genannt worden sind. Und auch so ein paar Sätze, die mich irgendwie ja sehr abgeholt haben. Also dieser Satz, es gibt immer eine Sprache. Und gleichzeitig, Marien, deine Auflistung wie Kommunikation überhaupt stattfinden kann und wie sie aussehen kann. Und dann gibt es Vitalfunktion, Körperspannung, Körperhaltung. Und das sind alles Medien, mehr oder weniger, um zu kommunizieren. Dann den Mut zur Selbstbegegnung. Also wenn wir uns mit dieser Haltung auseinandersetzen, heißt es auch immer noch mal reflektieren, was habe ich eigentlich für Werte, wie wertend bin ich? Auseinandersetzen mit Etikettierung. Marien, du hast es zwischendurch angesprochen. Naja, ich habe auch keinen Heiligenschein, ich arbeite dran, aber sowas ist da und auch das gilt es erstmal anzunehmen, unaufgeregt draufzuschauen und zu prüfen, brauche ich das hier? Wofür steht das? Bedeutet das vielleicht auch einen gewissen Schutz? Bedeutet das, dass es vielleicht auch nochmal etwas, was mich auf eine sichere Distanz hält? Warum brauche ich diese Art der Distanz? Geht es vielleicht auch näher? Also im Rahmen der Weiterbildung wird nicht nur Wissen vermittelt aus der Heilpädagogik und eure ganz persönlichen Erfahrungen, sondern eben ganz viel Haltung und ja, ganz viel interdisziplinäres Arbeiten mit sich selbst, mit den Klientinnen zum Thema Selbstfürsorge, zum Thema Verstehen und personenzentriert.
Ja, so kann man das sagen. Und was mir wirklich so grundlegend wichtig ist, ist, wie kann ich einen Menschen unterstützen und ihm trotzdem seine Selbstbestimmung nicht wegnehmen. Also die Heilpädagogik geht so ein bisschen hin und her zwischen sehr autoritär lange Zeit und dann wieder jemand allein zu lassen, und weil er mehr Selbstbestimmung möchte. Aber es gibt wirklich, oder jeder Mensch eigentlich braucht Unterstützung von anderen Menschen. Und hier sprechen wir von einem Personenkreis, der viel Unterstützung braucht. Aber trotzdem ist diese Selbstbestimmung auch sehr wichtig. Das ist ja auch die neue Leitorientierung in der Heilpädagogik, Selbstbestimmung und Teilhabe. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man das ohne personenzentrierte Beratung ermöglichen kann. Also deswegen gehört das für mich so eng zusammen. Weil das ist wirklich das, was Rogers gebracht hat, dass jeder Mensch sich selber entwickelt. Und ich habe das so oft erlebt bei Menschen, wo alle gesagt haben, Psychiatrie und Medikamente, wir kommen nicht mehr weiter. Und das ist nicht wahr. Jeder Mensch kann sich selber weiterentwickeln. Er braucht Unterstützung, aber er braucht auch seine Freiheit.
Ja, und dazu brauchst du unmittelbare Präsenz im Hier und Jetzt in der Begegnung und die Echtheit meiner Person. Dann ist da auch ein Miteinander, wenn es empathisch und wertschätzend ist, also mit weniger Irritation möglich, mit mehr Zugewandtheit, und neue Entwicklungen sind wirklich möglich, so wie Gisela, du das gesagt hast.
Ja, also es kann ganz Erstaunliches passieren, sowohl bei den Mitarbeitern in den Teams wie in den Familien oder beim Klienten.
Ja. Also für mich ist es eine ganz freudvolle Arbeit auch, also trotz aller Schwierigkeiten und schwierigen Momenten auch in der Begegnung. Aber ich arbeite sehr gerne mit Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten zusammen, weil es oft auch so, es ist intensiv, ja, also es ist in der Spannung, in der Aggression intensiv, aber es ist auch in der Freude intensiv, in der Zugewandtheit, in der Lebenslust, in dem ich will hier was erleben und was tun und sein, und ich sehe mich dann auch als Person gesehen von den anderen. Also ich bin da nicht in meiner Funktion ersetzbar, weil die Menschen wirklich mich meinen. So erlebe ich das jedenfalls. Und das ist auch was Besonderes.
Ja, auch du bist nicht austauschbar, weil es eben eine Beziehung ist. Und es ist die Beziehung, die ganz viel ermöglichen kann. Ja. Ja, vielen Dank. Gibt es denn noch etwas, was euch an dieser Stelle wichtig wäre, noch zu betonen, zu benennen, beschreiben, was dringend hier in dieser Podcast-Folge noch benannt werden sollte?
Ja, mir ist noch wichtig, dass auch die wichtigen Themen des Lebens benannt werden, die häufig tabuisiert werden in unserer Gesellschaft im Zusammenhang mit Menschen mit geistiger Behinderung, mit Entwicklungsbesonderheiten. Und zwar angesprochen war es kurz das Thema Sexualität. Auch solche Menschen haben ein Bedürfnis nach Sexualität und sexuellem Erleben. Dem wird wenig Raum getragen. Das fängt jetzt erst so langsam an. Und auch das Thema Trauer und Trauerbegleitung, Sterben, Tod, existenzielle Fragen. Wie kann ich denn das gut begleiten für Menschen, die eine eingeschränkte Mitteilungsfähigkeit haben? Wie verstehe ich das? Was bewegt sie? Das ist auch ein sehr wichtiges Lebensthema. Das wird auch
Ja,
Teil
ich wollte
in der
gerade sagen,
Weiterbildung.
auch das werdet ihr nicht aussparen, sondern es wird Teil der Weiterbildung sein, weil es so wichtig ist. Also tatsächlich komplett konzipiert aus dem Leben heraus von zwei Menschen, die in dem Bereich ganz viel gearbeitet haben, Wissen aus verschiedenen Bereichen mitbringen und eben die personenzentrierte Haltung, die ihnen sehr geholfen hat. Und ja, ihr beide habt euch zusammengefunden und jetzt eine Weiterbildung konzipiert, die ihr wahrscheinlich gerne gehabt hättet, an der ihr selbst gerne teilgenommen hättet, als ihr angefangen habt.
Ja, so ist es. Und jetzt ist es Zeit, das weiterzugeben.
Nächste Generation wird es auch noch verbessern, was wir bringen. Aber von da ist es schon was Neues. Und der Anstoß kam eigentlich von Menschen, die ich in der Heilpädagogik ausgebildet habe, die dann gesagt haben, als sie dann im Beruf waren, jetzt wollen wir aber unsere berufliche Praxis auch reflektieren. Und dass dieser Anstoß von dieser Konzeption kam wirklich von Menschen, die ich in der Heilpädagogik ausgebildet habe, die mich auch darauf aufmerksam gemacht haben, dass da noch was fehlt. Ich hatte ja wirklich beide Ausbildungen und habe sie jetzt einfach in dieser Konzeption verbunden. Ja.
Und angesprochen oder ansprechen wollen wir auch andere Berufsgruppen durchaus, ne? Also KindheitspädagogInnen oder Lehrkräfte, Menschen, die in der WG andere betreuen. Ne? Das bezieht sich schon auch noch auf andere Berufsfelder oder LogopädInnen.
Genau, oder auch, ja, Therapeutinnen, also psychomotorische Therapeutinnen oder was es alles gibt, genau. Also es gehört halt immer dieses Wissen, wo man mitbringt und dann die Frage, wie tue ich die Beziehung gestalten. Und das lernt man halt in der personenzentrierten Beratung sehr gut.
Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, nicht nur für eure Zeit hier im Podcast, dafür natürlich auch, aber vor allem für diese sehr umfangreiche, interdisziplinäre Weiterbildung. Ja, ich habe es zwischendurch schon mehrfach gesagt, bin auch ganz erstaunt darüber, was ihr da alles drin habt und wie reichhaltig diese Weiterbildung eigentlich ist. Auf alle Bedürfnisse irgendwie geachtet, also auch personenzentriert in der Konzeption, möchte man sagen. Vielen Dank, Maren, vielen Dank, Gisela, für eure Zeit und für die Einblicke und eure Erfahrungen in eure Arbeit im heilpädagogischen Bereich. Danke.
Sehr gerne.
Und danke an dich, dass wir davon erzählen durften.